Heute ist Donnerstag, der 19. März, und Sie hören Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Nadine Strothmann. Unser erstes Thema zeigt, wie eng geopolitische Konflikte und unsere tägliche Versorgung miteinander verknüpft sind, oft weit jenseits der Schlagzeilen. Während sich die öffentliche Debatte zum Iran-Krieg derzeit auf Ölpreise und Energie konzentriert, gerät ein anderer, entscheidender Faktor fast aus dem Blick: die weltweite Verfügbarkeit von Düngemitteln. Dabei sind sie die unsichtbare Grundlage unserer Ernährung. Wenn hier Lieferketten ins Wanken geraten, wenn Preise steigen oder Rohstoffe knapp werden, trifft das die Landwirtschaft unmittelbar und damit am Ende jeden von uns. Die aktuellen Spannungen im Nahen Osten könnten genau diese Entwicklung weiter verschärfen. Über die Hintergründe und möglichen Folgen spreche ich gleich mit dem Publizisten und Journalisten Stefan Frank. Die Schweiz versteht sich seit Jahrhunderten als neutral. Ein Prinzip, das dem Land Stabilität und eine besondere Rolle in internationalen Konflikten verschafft hat. Doch wie tragfähig ist diese Neutralität heute noch? Die Regierung in Bern verweigert den USA militärische Überflüge, schließt sich gleichzeitig aber den Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland an. Zwei Entscheidungen, die Fragen aufwerfen: Ist das noch Neutralität oder bereits eine politische Gratwanderung? Darüber spreche ich gleich mit dem SVP-Nationalrat Franz Grüter. Und schließlich geht es um einen Fall, der weit über einen einzelnen Rechtsstreit hinausweist. Die Korrektivrecherche über ein Treffen in Potsdam hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Im Raum stand der Vorwurf eines sogenannten Geheimplans zur Remigration. Jetzt hat das Landgericht Berlin in Teilen zugunsten der AfD-Abgeordneten Gerrit Hui entschieden. Sie war Teilnehmerin des Treffens und hatte gegen die Berichterstattung geklagt. Mehrere Aussagen wurden untersagt. Im Kern geht es um eine grundlegende Frage für den Journalismus: Wo endet Bewertung und wo beginnt die unzulässige Tatsachenbehauptung? Darüber spreche ich gleich mit dem Publizisten und Autor Klaus Rüdiger May. Der heutige Kommentar zur Buchmesse in Leipzig stammt von Thomas Hartung. Das sind unsere Themen heute. Im Zuge des Iran-Krieges richtet sich der Blick derzeit vor allem auf Energiepreise und den Ölmarkt. Weniger betrachtet wird eine zweite Entwicklung, die tief in die globale Versorgung hineinwirken könnte: die Verfügbarkeit von Düngemitteln und damit die Grundlage landwirtschaftlicher Produktion. Über mögliche Folgen des Iran-Krieges für Märkte, Landwirtschaft und letztendlich auch die Lebensmittelpreise spreche ich jetzt mit dem Publizisten und Journalisten Stefan Frank. Herr Frank, herzlich willkommen hier bei uns im Kontrafunk. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Guten Tag.
In der Berichterstattung über die Folgen des Iran-Krieges stehen vor allem Energiepreise immer wieder im Fokus. In einem von Ihnen jüngst veröffentlichten Artikel lenken Sie allerdings den Blick auf die Düngemittelversorgung. Welche Entwicklung beobachten Sie hier? Und warum könnte diese viel weichreitender sein als bisher angenommen?
Ja, der Persische Golf ist nicht nur die Ölquelle oder Tankstelle der Welt, sondern auch das Düngemittelgeschäft der Welt oder zumindest ein wichtiges. Denn Erdgas ist ein Ausgangsstoff für Harnstoff, einer der weltweit wichtigsten Stickstoffdünger. Etwa ein Drittel der weltweiten Harnstoffproduktion kommt vom Persischen Golf und dieser Harnstoff, der fehlt jetzt dem Weltmarkt. Hinzu kommt, dass auch Flüssigerdgas nicht mehr verfügbar ist, sodass Länder wie Indien, die bislang Selbstversorger bei Harnstoff waren, das jetzt nicht mehr selbst herstellen können, sondern sich ebenfalls an den Weltmarkt wenden müssen, um dort einzukaufen. Und das könnte für eine beträchtliche Knappheit sorgen.
Sie sprachen gerade davon, dass rund ein Drittel der weltweiten Versorgung durch die Straße von Hormus läuft, um sozusagen den Düngemittelmarkt am Laufen zu halten. Jetzt gibt es aber auch Stimmen, die sagen, die Straße von Hormus sei wichtig, sie sei aber kein absoluter Flaschenhals. Lieferströme könnten ja auch umgeleitet werden. Wird die Abhängigkeit hier möglicherweise überschätzt?
Diese Leute denken dann vielleicht eher an Öl, das jetzt tatsächlich durch die Vereinigten Arabischen Emirate und durch die Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens zu anderen Häfen geleitet wird, sodass dieses Problem etwas kompensiert werden kann. Aber die Düngemittel, die lassen sich nicht so einfach per Zug oder LKW transportieren. Und es ist nun mal ein großer Teil der Stickstoffdünger, die vom Persischen Golf kommen und jetzt fehlen. Ich sprach jetzt eben von Harnstoff. Erwähnen muss man auch noch Phosphatdünger. Da ist Saudi-Arabien ein wichtiger Anbieter, der jetzt ebenfalls ausfällt. Zur Herstellung von Phosphatdüngern wird außerdem Schwefelsäure benötigt. Und auch da kommt ein großer Teil vom Persischen Golf. Wenn wir uns jetzt also mal die 10 wichtigsten Länder bei Stickstoffdüngern anschauen, dann sehen wir, dass ein großer Teil vom Persischen Golf kommt. Das ist Iran, Saudi-Arabien und Katar. Iran ist jetzt im Krieg. Katar und Saudi-Arabien sind hinter der Straße von Hormuz und können nicht exportieren. Hinzu kommt, dass viele andere Länder der Welt, wie etwa China und Russland und Europa, auch viel weniger liefern als noch vor einigen Jahren. China hat zum Beispiel gerade bis mindestens August seine Lieferungen von Stickstoffdüngern ausgesetzt, sodass hier mit einer beträchtlichen Knappheit zu rechnen ist, die sich dann in höheren Preisen nicht nur bei Stickstoffdünger äußert, sondern tatsächlich dazu führen kann, dass eben einfach das Angebot, das die Landwirte benötigen würden, nicht zur Verfügung steht.
Wie schnell kann denn der Markt generell auf solche Ausfälle reagieren, also etwa durch alternative Produzenten oder auch Lagerbestände?
In den USA hat das Landwirtschaftsministerium vorgestern angekündigt, dass es in Gesprächen mit Marokko und Venezuela ist, um dort zusätzliches Angebot herbeizuschaffen. Aber so viel gibt es da auf der Welt eben nicht. Der Markt funktioniert dann so, dass erstmal die Preise steigen und dann müssen die Landwirte sehen, ob sie die Preise bezahlen können oder wollen oder ob sie möglicherweise die Aussaat einschränken, also einfach weniger Lebensmittel produzieren.
Welche Rolle spielt Stickstoffdünger konkret für Erträge und wie kurzfristig ist er denn ersetzbar?
Stickstoffdünger ist wesentlich für die Versorgung der Pflanzen. Ersetzbar ist er nicht, sondern man kann höchstens weniger davon verwenden und riskiert dann eine geringere Ernte.
Kritiker würden jetzt ja sagen, Landwirtschaft ist anpassungsfähig. Also etwa durch den effizienteren Einsatz, Sie haben es gerade schon angedeutet, oder auch durch weitere alternative Verfahren. Greift Ihre Darstellung der Notwendigkeit hier zu kurz?
Man kann Düngemittel gezielter einsetzen, aber ich bin mir sicher, das tun die Landwirte bereits. Man kann alles immer effizienter benutzen, aber da gibt es halt eine physikalische oder biologische Grenze. Wenn kein Stickstoffdünger da ist, dann fehlen die Nährstoffe.
Warum ist denn die Frühjahrsaussaat Ihrer Ansicht nach so kritisch? Also lassen sich Ausfälle nicht einfach später noch kompensieren?
Dieser Dünger, der muss während der Aussaat gegeben werden. Viele Landwirte haben den Dünger für die jetzige Aussaat wahrscheinlich schon, aber die Düngesaison, die zieht sich ja in der nördlichen Hemisphäre noch etwas hin und einige Schiffe, die vor 2 Wochen vom Persischen Golf losgefahren sind, die würden jetzt in den nächsten Wochen in Europa oder Nordamerika erwartet werden und werden dann nicht kommen. Das heißt, es könnte sein, dass dann gerade in der kritischen Saison Düngemittel fehlt. Außerdem ist die Saison für die Aussaat in der südlichen Hemisphäre ja auch ein paar Monate später. Da sind die Düngemittel jetzt zum großen Teil noch nicht gekauft, sicherlich.
Wie verwundbar ist Ihrer Einschätzung nach Europa in dieser Situation? Und inwieweit ist diese Verwundbarkeit gegebenenfalls auch ein Ergebnis langfristiger politischer Entscheidungen, die etwa in der Energie- oder auch in der Agrarpolitik getroffen wurden?
Ja, wie verwundbar wir etwa bei der Erdgasversorgung sind, das haben wir ja gesehen. 2022, aber auch jetzt wieder, wo die Erdgasspeicher teilweise sehr leer waren und mit vielen anderen Rohstoffen ist das ebenso. Wir verlassen uns darauf, dass der Rest der Welt uns immer beliefern wird mit allem, was wir brauchen, weil das ja jahrzehntelang gut gegangen ist. Sogar während des Kalten Kriegs hatten wir ja stabile Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion und mit dem Ostblock. Und nun sehen wir aber, dass es immer wieder Angebotsstörungen gibt oder dass Länder wie China ihre Angebotsdominanz sogar politisch nutzen könnten zu unserem Nachteil. Und bislang hat Europa da keine richtige Strategie gefunden. Wir sind viel anfälliger für Störungen dieser Lieferketten als etwa die USA mit ihren beträchtlichen Öl- und Gasreserven zum Beispiel.
Damit könnten wir ja im Grunde genommen festhalten, dass der Düngemittelmarkt letztendlich nicht vor allem ein Derivat des Energiemarktes darstellt. Also liegt nicht eigentlich das Risiko nach wie vor beim Gaspreis?
Es geht also nicht einfach nur darum, dass die Düngemittel jetzt teurer werden und man durch politische Intervention das irgendwie abfedern könnte, sondern dass diese Lieferungen tatsächlich fehlen werden. Und das hat dann Folgen. Wenn weniger gedüngt wird, dann fallen sicherlich die Ernten etwa bei Mais oder Weizen geringer aus. Die Lebensmittelpreise werden steigen und das wird dann übrigens auch wieder Folgen für die Finanzmärkte haben. Wenn die Konsumentenpreisinflation steigt, dann wird etwa die amerikanische Notenbank sehr zurückhaltend mit Zinssenkungen sein. Diese Zinssenkungen waren von den Börsen eigentlich schon erwartet worden für dieses Jahr. Und wenn sie dann ausfallen, weil die Preisinflation es nicht zulässt, dann könnte das auch wiederum zu weiteren heftigen Turbulenzen an den Börsen führen.
Sie beschreiben Versicherung als zentralen Faktor für den globalen Schiffsverkehr. Heißt das, dass nicht militärische Risiken alleine, sondern auch wirtschaftliche Bewertungen den Handel stoppen?
Ja, natürlich. Also wenn Sie zum Beispiel mit dem Auto fahren, dann brauchen Sie ja auch eine Versicherung. Und wenn Sie keine Versicherung haben, dann können Sie das Auto nicht bewegen. Und so ähnlich ist es auch mit Schiffen. In dem Moment, wo im Persischen Golf ein Krieg ausgebrochen ist, haben die Versicherer ihren Versicherungsschutz zurückgezogen. Und jetzt können die Reeder da nicht mehr fahren. Sie würden dann ja auch ein beträchtliches wirtschaftliches Risiko eingehen. Es geht nicht nur um den Verlust eines Schiffes, was ja gravierend genug wäre, oder schlimmer noch der Besatzung, sondern es geht auch darum, dass wenn ein Schiff getroffen wird, möglicherweise es Jahre dauern wird, bis dieses Schiff ersetzt werden kann und in dieser Zeit kann dann kein Umsatz generiert werden. Also indem der Iran jetzt ein paar Raketen geschossen hat, ein paar Schiffe getroffen hat, hat er noch viel mehr Schaden angerichtet als jetzt in dieser konkreten Situation, nämlich dass die Versicherungen ihren Schutz zurückgezogen haben und dadurch die Straße auf andere Art blockiert ist.
Welche Rolle spielen politische Maßnahmen in der aktuellen Situation? Also stabilisieren sie die Lage oder verschärfen sie sie?
Die Politiker sind dann oft in solchen Situationen schnell dabei, den Landwirten zu helfen mit Subventionen. Das ist im jetzigen Fall sicherlich auch angebracht. Verschärfen würden sie die Situation, wenn sie jetzt sagen würden, wir reagieren darauf jetzt mit Preisdeckeln, etwa für Düngemittel. Der darf jetzt nur noch so und so teuer verkauft werden. Das würde, wie andere Markteingriff, auch sicherlich sehr schädlich sein, weil es dann zu einer weiteren Reduktion des Angebots führen würde. Also das Einzige von der Politik, was jetzt möglicherweise helfen könnte, wäre tatsächlich mit Produktionsländern zu reden, wie die USA das ja machen, mit Venezuela im Fall von Stickstoffdünger oder Marokko, dem größten Phosphatproduzenten der Welt, und zu sehen, dass da das Angebot organisiert wird.
Wenn man jetzt das Gesamtbild betrachtet, ist diese Entwicklung eine unmittelbare Folge des Iran-Krieges oder zeigt sich hier eine grundsätzliche Verwundbarkeit globaler Versorgungssysteme, speziell in Bezug auf die Abhängigkeit Europas von importierten Rohstoffen und Düngemitteln?
Es gibt tatsächlich eine Verwundbarkeit, das lässt sich aber kaum verhindern. Die Produktion, die geht, wie der englische Ökonom David Ricardo schon vor 200 Jahren gesagt hat, dahin, wo sich etwas am günstigsten herstellen lässt. Und am Persischen Golf lassen sich nun Düngemittel sehr günstig herstellen. Und China zum Beispiel hat sich darauf spezialisiert, seltene Erden sehr billig oder vielleicht sogar unter Produktionskosten zu verkaufen. Das führt dann dazu, dass ein großer Teil der Produktion sich an bestimmten Orten konzentriert. Wir sehen das ja auch etwa mit Taiwan und Halbleitern. In Taiwan werden mehr als 90% der modernsten Halbleiter hergestellt. Und das Risiko ist dann tatsächlich, dass dann da, wo diese Produktion konzentriert ist, es zu einer Naturkatastrophe oder einem Krieg kommt oder zu politischen Entscheidungen, die das Angebot dann auf einen Schlag einschränken können. Es gibt aber wohl nichts, was man dagegen tun könnte und schon gar nicht auf die Schnelle.
Haben Sie eine Empfehlung für Europa, für unsere Politiker, was wir auf die Schnelle machen sollten oder könnten?
Auf die Schnelle mit den Landwirten reden, mit den Produktionsländern wichtiger Düngemittel reden, wie Venezuela oder Marokko, und sehen, dass die nötigen Düngemittel organisiert werden. Aber was eigentlich viel wichtiger wäre, dass es in Europa eine stabile Energieversorgung gibt, auch eine Energieversorgung mit Kernenergie, sodass wir jetzt nicht in dieser bescheuerten Lage wären, in einer Zeit der Erdgasknappheit unser Erdgas noch benutzen zu müssen, um damit in Gaskraftwerken Strom herzustellen.
Über das Thema die Folgen des Iran-Krieges für die globale Versorgung sprach ich mit Stefan Frank, Publizist und Journalist. Herzlichen Dank.
Ich danke, Frau Strothmann.
Die Schweiz gilt traditionell als neutral. Doch wie belastbar ist dieses Prinzip in Zeiten geopolitischer Spannungen? Jüngst hat die Schweizer Regierung den USA den militärischen Überflug verweigert, offiziell aus formalen Gründen. Gleichzeitig hatte sich die Schweiz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine den Sanktionen der Europäischen Union angeschlossen. Wie passt das zusammen? Und steht die Neutralität der Schweiz heute auf dem Prüfstand? Darüber spreche ich jetzt mit Franz Grüter, SVP-Nationalrat aus Luzern und Mitglied der Außerpolitischen Kommission des Schweizerischen Nationalrats. Herzlich willkommen, Herr Grüter.
Danke, Frau Schröckmann, freut mich, bei Ihnen zu sein.
Herr Grüter, Die Schweiz hat den USA jüngst zwei Überflüge verweigert. Laut Presseberichten wird das mit, ich zitiere, verfahrenstechnischen Gründen erklärt. War das aus Ihrer Sicht dennoch eine bewusste politische Entscheidung im Sinne der Neutralität?
Ja, ich glaube, es gilt hier anzumerken, die Schweiz ist seit 1815 völkerrechtlich anerkannt, gilt die Schweiz als ein neutraler Staat. Und neutral heißt, dass wir uns A, nicht in fremde Konflikte einmischen, dass wir uns nicht einer Kriegspartei anschließen, aber eben auch, dass wir nicht kriegsführende Parteien unterstützen. Unterstützen heißt auch, dass keine Überflüge erlaubt sind. Und die Frage, die sich letzte Woche gestellt hat, war eine relativ formelle Frage. Sind die Vereinigten Staaten in einem Krieg oder eben nicht in einem Krieg? Ist das einfach irgendein Konflikt? Und auch da gibt es klare Definitionen. Also für einen Krieg braucht es nicht eine Kriegserklärung, sondern es braucht größere Truppenaufmärsche, es braucht Waffen, es braucht Munition und der Konflikt muss eine hohe Intensität haben und auch nicht nur kurzfristig würde man das nicht als Krieg definieren. Aber hier hat die Schweizer Regierung letzte Woche entschieden, dass alle Definitionen für einen Krieg erfüllt sind. Also die USA ist eine kriegführende Partei. Damit ist dann eben diese Neutralität zur Anwendung gekommen. Das heißt, die USA darf immer noch über die Schweiz fliegen für humanitäre Hilfe, für Sanitätstransporte, für Wartungsflüge. Es wurden auch Flüge erlaubt, aber sie darf nicht direkt für den kriegerischen Einsatz Kampfflugzeuge, Militärflugzeuge, die direkt in den Kampf ziehen, im eigentlichen Krieg ziehen, die dürfen dann eben nicht über die Schweiz fliegen. Und genau das wurde letzte Woche so entschieden und auch vollzogen.
Die Schweiz hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eigene Sanktionen beschlossen, die sich ja weitgehend an denen der Europäischen Union orientieren. Jetzt verweigert sie, mit der Erklärung, die Sie gerade gegeben haben, den USA militärische Überflüge. Ist das für Sie eine konsistente Neutralitätspolitik oder ist das ein Widerspruch?
Tatsächlich, muss ich sagen, hat die Schweizer Regierung damals, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, sich unmittelbar zuerst genau gleich verhalten wie jetzt, indem sie sich rausgehalten hat aus diesem Konflikt. Sie wurde dann aber ganz massiv, wurde unser Land unter Druck gesetzt von den Amerikanern. Und leider, muss ich sagen, ist die Schweizer Regierung etwa 4 Tage nach Kriegsausbruch eingeknickt, hat dann entschieden, alle Sanktionen zu übernehmen. Und das war ganz klar rückblickend nach wie vor, das war ein Sündenfall. Er hat auch dazu geführt, dass damals sogar Joe Biden gesagt hat, sogar die Schweiz hat die Neutralität aufgegeben. Und heute sieht man natürlich das Ganze wieder aus einer etwas distanzierteren, klareren Optik. Das Wichtigste ist, es braucht auf dieser verrückten Welt, wo wir drin leben, Staaten, braucht es Orte, wo sich Streitparteien treffen können, wo verhandelt wird, wo vermittelt wird, wo Gespräche geführt werden können. Und wenn die ganze Welt Partei ist für die einen oder für die anderen, dann ist es schlecht für die Welt. Es gibt so viele Kriege im Moment wie selten zuvor. Und von dort her gesehen, glaube ich, ist es nicht nur für die Schweiz wichtig, neutral zu sein. Wir wollen auch nicht in Konflikte hineingezogen werden. Ich glaube, es ist auch für die Welt wichtig, dass sich Streitparteien hier auf neutralem Grund treffen können. Es ist wichtiger denn je. Und die Schweiz hat eine ganz spezielle Rolle in diesem Konflikt. Seit vielen, vielen Jahren hat sie ein sogenanntes Schutzmachtmandat. Das ist vereinfacht ausgedrückt eine Art Briefträgerfunktion zwischen den USA und dem Iran. Die USA und Iran sprechen ja seit vielen Jahren nicht mehr miteinander. Das heißt, sie haben keine diplomatischen Beziehungen mehr. Die gesamte Kommunikation ist immer über die Schweiz gelaufen. Und das zeigt, dass wir gerade hier in diesem Konflikt, in diesem Krieg eine ganz spezielle Rolle haben, die wir ausüben müssen.
Stichwort Neutralität. Wo verläuft für Sie die entscheidende Grenze der Neutralität? Bei wirtschaftlichen Maßnahmen wie Sanktionen oder erst bei militärischer Unterstützung?
Stand heute ist in der Schweizerischen Bundesverfassung festgehalten, das Parlament und Bundesrat, also die Regierung und das Parlament, neutral zu sein haben. Es ist nicht ganz genau spezifiziert, wie diese Neutralität auszusehen hat, weil es eben nicht so klar ist, hat dazu geführt, dass vor, ich glaube, es sind etwa 2 Jahre her, dass eine Volksinitiative, wir können ja in der Schweiz Unterschriften sammeln, wenn wir 100.000 Unterschriften zusammenbringen, können wir eine Volksinitiative lancieren. Noch dieses Jahr wird diese Volksinitiative zur Abstimmung kommen und dort möchte man das noch klarer spezifizieren, was die Forderung ist, dass die Definition der Neutralität so sein soll, dass die Schweiz eine immerwährende, also nicht einmal neutral, so wie Sie es geschildert haben bei der Ukraine, sondern eine immerwährende, eine bewaffnete, also dass wir eine eigene Armee haben und uns nicht einem Bündnis anschließen wie der NATO, bewaffnete und integrale Neutralität haben. Integral heißt, wir schließen uns nicht an wirtschaftlichen Kriegsmaßnahmen an, sprich Sanktionen. Was wir aber auch nicht wollen, ist, dass die Schweiz irgendeine Umgehungsinsel ist. Wir wollen nicht, dass Sanktionen über die Schweiz umgangen werden können. Also diese 3 Forderungen, immerwährende, bewaffnete, integrale Neutralität, die soll neu in der Verfassung verankert werden. Dann muss sich die Regierung, dann muss sich das Parlament konsequent dran halten. Und darüber wird noch dieses Jahr die Schweizer Bevölkerung befinden können.
Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht der Druck auf die Schweiz, sich außenpolitisch klarer zu positionieren, etwa gegenüber Partnern im Westen?
Ja, wissen Sie, wenn Sie neutral bleiben, das ist eigentlich die unangenehmste Aufgabe. Also wenn Sie neutral sind, werden Sie bei jedem Konflikt, bei jedem Krieg von beiden Seiten unter Druck gesetzt. Und man sagt Ihnen, entweder seid ihr für uns oder gegen uns. Und das war übrigens auch beim Ukraine-Krieg. Damals haben die Russen uns sogar, ich erinnere mich zurück, dass der Außenminister Lavrov hat dem Schweizer Bundesrat einen Brief geschickt und hat geschrieben, entweder seid ihr für uns oder gegen uns. Und das Gleiche haben die Amerikaner gemacht, die uns massivst unter Druck gesetzt haben. Und es braucht natürlich dann eigentlich viel mehr Kraft, dem zu widerstehen und zu sagen, Moment, wir beziehen keine Partei, wir stehen euch zur Verfügung für Gespräche, wenn es Verhandlungen braucht. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch wichtig für die Welt, dass die Schweiz hier weiter diese Rolle innehat.
Die Zusammenarbeit der Schweiz hat allerdings in der Vergangenheit mit der NATO ja eine höhere Intensität aufgezeigt. Ist das denn aus Ihrer Sicht noch mit der klassischen Neutralität vereinbar?
Schauen Sie, ich meine, es war letzte Woche, als plötzlich Raketen auf die Türkei losgeschossen wurden vom Iran her, habe ich gehört, dass man bereits mindestens intern darüber gesprochen hat, weil die Türkei ist ja Mitglied der NATO, ob das jetzt ein Bündnisfall sei. Sprich, ob die anderen NATO-Staaten hier beistehen müssen, quasi auch in den Krieg ziehen müssen. Und es zeigt sich einfach, wie schnell man dann, wenn man Mitglied wäre der NATO, wie schnell man dann plötzlich auch in einen solchen Krieg hineingezogen werden könnte. Ich möchte einfach hier festhalten, die Schweiz war die letzten 200 Jahre in keinen Krieg involviert, nicht mal in die Weltkriege. Wir waren verschont geblieben. Ich meine, welches Land in Europa kann das von sich behaupten? Und letztlich ist natürlich die Neutralität auch ein Friedensprojekt, ist ein Instrument, um das Wichtigste ist, dass wir nicht plötzlich selber in Kriege hineingezogen werden. Das ist ein Schutz auch für unsere Bevölkerung. Und deshalb, glaube ich, ist das wichtig, nicht nur für die Welt, auch wichtig für uns hier in der Schweiz, auch für unsere Bevölkerung. Das bietet uns Schutz. Mindestens die letzten 200 Jahre hat es dafür gesorgt, dass wir nicht in Kriege hineingezogen wurden.
Ist die Schweiz derzeit auf dem Weg zu einer konsistenten Neutralitätspolitik und wird sie international überhaupt noch als neutral wahrgenommen? Wir denken an den Konflikt Russland-Ukraine. Oder hat sie dort Profil verloren?
Die Schweiz hat sicherlich Profil verloren, aber immerhin möchte ich festhalten, in Genf fanden wieder Gespräche statt zwischen Russland und den USA. Ich glaube, dass man hier in der Schweiz doch wieder spürt, wie wichtig das ist. Und ich habe den Eindruck auch jetzt mit diesen Entscheidungen letzte Woche in Bezug auf die USA, ich glaube, dass es doch zu einer gewissen Rückbesinnung geführt hat, wie wichtig es ist und vor allem, wie wichtig es ist, dass wir nicht plötzlich selber in solche kriegerische Auseinandersetzungen hineingezogen werden. Also ich glaube schon, dass hier wieder eine gewisse Rückbesinnung stattgefunden hat.
Abschließende Frage zum Thema Neutralität und die Schweiz. Was muss aus Ihrer Sicht passieren, dass sich die Schweiz wieder sehr klar nach außen hin diesbezüglich positioniert und auch nach innen wieder mehr Geschlossenheit zeigt?
Ich glaube, es gibt viele Umfragen, auch die ETH Zürich, die Eidgenössisch-Technische Hochschule, die publiziert jedes Jahr einen sicherheitspolitischen Bericht und dort werden auch viele Umfragen gemacht. Was interessant ist, in der Schweizer Bevölkerung hat die Neutralität eine sehr, sehr hohe Zustimmung und eine sehr hohe Akzeptanz in diesen Umfragen, auch nach dem Ukraine-Krieg. Immer weit über 80% der Schweizer Bevölkerung sagen, die Neutralität ist für unser Land sehr, sehr wichtig. Die wankelmütigen Leute, die sitzen in der Regierung und teilweise im Parlament, ich glaube, dort müssen wir diesen Leuten Schranken weisen. Wir müssen ihnen sagen, was geht und was nicht. Und dazu braucht es eben diese Volksabstimmung. Zum Glück können wir in der Schweiz darüber befinden. Die Bevölkerung kann darüber entscheiden. Ich bin sehr froh, dass wir das können. Und ich hoffe, dass die Schweizer Bevölkerung der Neutralitätsinitiative zustimmen wird. Dann sind wieder klare Schranken gesetzt, was die Regierung darf und das Parlament darf und was nicht.
Sagt Franz Grüter, SVP-Nationalrat aus Luzern und Mitglied der Außerpolitischen Kommission des Schweizerischen Nationalrats. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen. Besten Dank.
Die Recherche von Korrektiv über ein Treffen in Potsdam im November 2023 sorgte bundesweit für Aufsehen. Im Zentrum stand der Vorwurf eines sogenannten Geheimplans zur Remigration. Nun gibt es eine neue juristische Wendung. Das Landgericht Berlin hat in Teilen zugunsten der AfD-Abgeordneten Gerrit Huy entschieden. Sie war selbst Teilnehmerin des Treffens und hatte gegen die Berichterstattung geklagt. Mehrere Aussagen wurden untersagt. Im Kern geht es um eine zentrale Frage. Wo endet journalistische Bewertung und wo beginnt eine unzulässige Tatsachenbehauptung? Darüber spreche ich jetzt mit dem Publizisten und Autor Klaus Rüdiger May. Herr May, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag.
Wie bewerten Sie das aktuelle Urteil des Landgerichts Berlin gegen Teile der Korrektivrecherche?
Also, ich würde jetzt nicht sagen korrektiv, aber komplett korrekt, weil dieses Urteil des Landgerichtes sagt völlig richtig aus. Auf der einen Seite, dass es natürlich keine Tatsachenbehauptung ist, es ist aber auch nicht zulässig als Meinungsäußerung, weil nämlich in dem Bericht der Eindruck entstanden ist, dass es eine Tatsachenbehauptung wäre. Das hat Korrektiv nicht richtig deutlich gemacht. Das wollten die auch damals nicht. Insofern hat das Landgericht Berlin korrekt entschieden Und ich bin auch sehr froh, dass das so entschieden worden ist, weil man momentan ja in der juristischen Landschaft nicht immer davon ausgehen kann, dass das Gericht dann auch ein Urteil fällt, was stärker vom Recht kommt und weniger von der Gesinnung.
Im Kern geht es ja um die Frage, was ist Meinung, was ist Fakt? Korrektiv darf bestimmte Aussagen, etwa den angeblichen, ich zitiere, Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger, so nicht mehr darstellen. Was heißt das konkret für die Einordnung dieser Recherche?
Also ich würde ja bei Korrektiv nicht von einer Recherche sprechen. Das ist ja eine ganz merkwürdige Geschichte, die damals stattgefunden hat. Und im Übrigen hat Korrektiv den eigenen Text ja auch mehrmals verändert. Eigentlich hatten sie Dinge behauptet, also sie haben gerade eine Sache vorgelesen. Korrektiv hat Behauptungen aufgestellt, so getan, als seien das Tatsachenbehauptungen. Und dann, als es juristisch brisant war, hat man sich dahinter versteckt und gesagt, das seien ja keine Tatsachenbehauptungen, das seien ja nur Meinungsäußerungen. Und diejenigen, die das als Tatsachenbehauptung gelesen hätten, die seien ja selber schuld. Die hätten das ja nicht richtig begriffen und nicht richtig verstanden. Wir als Korrektiv haben so etwas nie gesagt, dass das so stattgefunden hat, dass man dort gesprochen hat über einen Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger, dass die Ausbürgerungsidee von Staatsbürgern geäußert worden sei. Also das alles hat man ja wohlweislich dann in den Bereich der Meinung verlegt, um nicht juristisch angreifbar zu sein.
Sie schreiben in einem Ihrer Artikel aktuell zu diesem Thema, dass, Zitat, Kartenhaus der Korrektivdarstellung sei nun zusammengebrochen. Ist das Berliner Urteil für Sie der Beleg, dass die zentrale Darstellung von Anfang an nicht haltbar war?
Das wusste ich schon vorher. Es ist nur juristisch jetzt belegt worden. Denn schauen Sie, wenn man sich mal diese ganze Geschichte anschaut, wenn man sie sich nochmal Revue passieren lässt, dann ist sie in vielen Punkten sehr seltsam. Erstens, dieses Treffen hat am 25. November stattgefunden und es war nie und nimmer ein Geheimtreffen gewesen. Die Leute sind nicht durch die Kanalisation gekommen, die Leute hatten keine falschen Bärte angeklebt. Sie sind offiziell zu einem Treffen im Übrigen von Privatleuten, die sich über bestimmte Dinge unterhalten wollten und die einen Redner eingeladen hatten, um mal beim Fakt zu bleiben, was eben nicht allzu selten in Deutschland geschieht. Nichts anderes war geschehen. Seltsamerweise wurden sie aber schon erwartet von Leuten von Greenpeace und von Korrektiv, die angefangen hatten zu recherchieren. Bis heute ist unklar, wie Greenpeace und wie Korrektiv überhaupt den Tipp bekommen hat, dass sich dort Privatleute treffen, dass Martin Sellner dort redet. Denn diese Information hatte eigentlich nur das Bundesamt für Verfassungsschutz, und zwar vom österreichischen Geheimdienst, dass Martin Sellner nach Deutschland reist. Also das ist schon mal eine große Fragwürdigkeit. Die zweite Fragwürdigkeit ist die, nachdem also Korrektiv da einen Tag unglaublich investigativ gearbeitet hat. Die Leute, die miteinander geredet haben, haben öffentlich geredet. Sie hatten sich auch nicht versteckt. Also wie gesagt, was dieses Investigative da sein sollte, erschließt sich mir nicht. Aber so haben sie es dargestellt. Aber wenn das so brisant gewesen wäre und wenn da so etwas Furchtbares in Potsdam geschehen wäre, warum kommt Korrektiv dann erst am 10. Januar mit der Geschichte raus? Und warum verändert Korrektiv hinterher die Geschichte? Und warum kommt fast gleichzeitig ein Theaterstück raus? Das heißt, Korrektiv muss doch zumindest parallel mit dem Theater gearbeitet haben. Und Theater hat den Vorteil, dass man dann noch weniger angreifbar ist, wenn man Dinge behauptet. Denn dann steht das ja nicht unter der Meinungsfreiheit, sondern unter der Kunstfreiheit. Sie sehen schon, das sind schon merkwürdige Dinge. Und vielleicht noch zwei merkwürdige Dinge zu erwähnen. Erstens fand ja fast zeitgleich, ganz schnell ging ja die Empörung durchs Land. Die Medien haben das aufgenommen, sie haben es verbreitet, ob das das ZDF war, ob das die Zeit war, ob das die ARD war, Spiegel und alle. In Windeseile wurden Massenaufmärsche organisiert. Sie erinnern sich an diese Bilder, die wir hatten. Und der zweite Punkt ist, was hatten wir davor? Davor hatten wir die Bauern, die protestiert hatten. Und die hatte man dann erfolgreich durch diese Massenaufmärsche, durch diese Erregung, was da angeblich in Potsdam gesprochen worden war, von der Straße gedrückt.
Herr May, das ist ja spannend, was Sie gerade sagen. Das heißt, am Ende des Tages, so wie ich Sie richtig verstanden habe, wurde hier aus Ihrer Sicht ganz bewusst ein Narrativ erzeugt, das also gezielt Wirkung entfalten sollte, um beispielsweise die großen Bauernproteste raus aus dem medialen Fokus zu schicken. Kann das sein?
Also so stellt es sich für mich dar, denn warum hat man denn nun gewartet bis zum 10. Januar? Also wenn am 25. November diese Geschichte da war, dann hätte sie doch am 27., 28. November schon kommen können. Nein, sie kam nicht. Ich glaube, aber das ist jetzt wirklich Vermutung. Ich glaube, dass als Korrektiv nach Hause gefahren ist, die Leute von Korrektiv, wussten sie, dass sie eigentlich nichts in der Hand hatten. Und es scheint so zu sein, ja, dass ein Interesse daran bestand, dass trotzdem dieses Nichts, was sie hatten, zu einer großen Geschichte, zu einer großen Verschwörungstheorie aufgeblasen wird. Und wenn ich mich frage, warum gerade da, warum gerade zu dieser Zeit, dann fällt mir nur dieses Zeitereignis ein, nämlich diese großen Bauernproteste, die bei der Bevölkerung insofern gut ankamen. Viele hegten Sympathie mit den Bauern und Rot-Grün hatte ein wichtiges Diskurselement verloren, ein wichtiges Element von Diskursherrschaft, nämlich die Straße.
Sie sprechen auch in Ihrem aktuellen Artikel von einem ganz engen Zusammenspiel zwischen Medien und Politik. Sehen Sie in diesem Fall mehr als nur eine journalistische Fehlleistung?
Ja, ich sehe schon mehr da, weil es sind ja noch ein paar andere Dinge, die dann zu erwähnen sind. Und zwar der AfD-Abgeordnete Leif Erik Holm hatte ja angefragt, wann denn die Mitglieder der Bundesregierung, also Frau Faeser beispielsweise oder Herr Scholz, Kenntnis hatten von dem Treffen in Potsdam und wer daran alles teilgenommen hat. Wir hatten auch den Verfassungsschutz gefragt. Wir haben alle keine Antworten bekommen und auch der Bundestagsabgeordnete hat keine Antworten bekommen, sondern es hieße, darüber kann man keine Auskünfte geben, weil es das Staatswohl gefährden würde. Jetzt frage ich Sie, wie kann eine simple Frage, lieber Herr Scholz, liebe Frau Faeser, wann haben Sie denn gewusst davon, wann sind Sie denn informiert worden von diesem Treffen? Was kann die Beantwortung dieser Frage das Staatswohl gefährden? Das erschließt sich mir nicht.
Korrektiv will gegen das Urteil vorgehen. Was erwarten Sie? Wird sich am Ende eher die Linie durchsetzen, dass journalistische Zuspitzung weitgehend geschützt ist oder dass sie klare Grenzen hat, wenn sie einen irreführenden Eindruck erzeugt?
Also ich würde ein wenig widersprechen wollen, dass es hier darum geht, ob journalistische Zuspitzung gestattet ist. Es geht hier nicht um journalistische Zuspitzung und ich bin der Letzte, ich bin der Allerletzte, der wirklich hier dagegen ist, dass das auch ausgeweitet wird, dass man das machen kann, dass man so journalistisch zuspitzen darf. Nein, da soll wirklich auch Meinungs- und Pressefreiheit herrschen in weitestmöglicher Auslegung. Es geht nicht um journalistische Zuspitzung, es geht einfach darum, dass eine falsche Tatsachenbehauptung hinterher gecovert wurde als Meinungsäußerung und man versuchte, mit dieser gefakten falschen Tatsachenbehauptung Meinung zu machen und nicht nur Meinung zu machen, sondern auch Aktionen hervorzurufen. Und einer der Autoren von dieses Geheimtreffens, dieses Plots von Korrektiv, hat ja auch gesagt, dass er als Aktivist doch Berichte bringt, um bestimmte Aktionen, um bestimmte Meinungen hervorzurufen. Deswegen erzählt er Geschichten. Und wenn man sich das anschaut, was alles war im Zusammenhang mit diesem Erscheinen der Geschichte am 10. Januar, und wenn man sich dann vor Augen führt, dass dieser Text, der da stand, mehrfach geändert worden ist, damit er eben nicht angreifbar wird und dass man ihn wirklich als Meinungsäußerung hinstellen kann, dann wurde hier doch sehr stark manipuliert und deswegen bestreite ich, dass es was mit der Zuspitzung von Meinung zu tun hat, sondern hier geht es einfach darum, dass Verschwörungstheorien nicht als Wahrheit ausgegeben werden dürfen.
Wo verläuft aus Ihrer Sicht genau die Grenze? Wann wird journalistische Verdichtung zur unzulässigen Tatsachenbehauptung?
An dem Punkt, wo der Durchschnittsleser nicht mehr sieht, dass es eine Meinungsäußerung ist, sondern dass es eine Tatsachenbehauptung ist. Und interessanterweise bei diesem Urteil des Landgerichtes, also man muss sich das so vorstellen, entscheidend bei einer Meinungsäußerung ist ja der Durchschnittsleser. Kann der Durchschnittsleser im Artikel unterscheiden, ob das eine Meinungsäußerung ist oder ob das eine Tatsachenbehauptung ist, aus dem Artikel heraus. Und da nimmt das Gericht dann immer den Durchschnittsleser an und das ist natürlich eine Konstruktion, aber hier kommt ja noch was hinzu. Es kommt hinzu, dass sowohl die ARD als auch das ZDF, als auch T-Online, als auch Spiegel, als auch die Taz und andere selbst, und das sind alles erfahrene Leser, und nicht der Durchschnittsleser, selbst glaubten, dass das eine Tatsachenbehauptung ist, nämlich dieser Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger, und das dann auch so verbreitet haben. Und im Übrigen, einige hatten dann auch das Nachsehen, weil sie vor Gericht verloren hatten, und dann mussten sie dafür auch eine Strafe zahlen. Also mit anderen Worten, wenn der Durchschnittsleser, und hier haben wir professionelle Leser gehabt, nicht mehr unterscheiden kann zwischen Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung.
Ich sprach mit dem Publizisten und Autor Klaus-Rüdiger May über die aktuell neue juristische Wendung im Korrektivfall. Herr May, herzlichen Dank.
Sehr gern.
Ab heute startet in Leipzig die Buchmesse und macht die Stadt bis zum 22. März wieder zum Zentrum der Buchkultur. Doch während in den Hallen gelesen, diskutiert und präsentiert wird, fällt im Hintergrund eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Der Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek wird gestoppt. Was das für das kulturelle Gedächtnis des Landes bedeutet, kommentiert Thomas Hartung.
Am Wochenende ist Leipzig wieder, was es im Selbstbild gern immer ist, die Stadt des Buches, Buchmesse und damit das jährliche Hochamt einer Kultur, die Deutschland einmal zur Lesernation gemacht hat. Nicht als Freizeitbeschäftigung, sondern als Form von Bildung, Urteilskraft, innerer Freiheit. Und während sich in den Messehallen die Neuerscheinungen stapeln, Autoren auftreten und Verlag um Aufmerksamkeit werben, passiert in unmittelbarer Nähe etwas, das man nur mit einem Wort beschreiben kann: Entkernung. Denn die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig, das Stammhaus, gegründet 1912, bekommt keinen Erweiterungsbau. Das klingt nach Verwaltungsdetail. In Wahrheit ist es eine kulturpolitische Richtungsmarke. Und man muss es beim Namen nennen, gestoppt wurde der 100-Millionen-Bau politisch. Von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Das ist kein Naturereignis, leider kein Geld, sondern eine Entscheidung mit Folgen, die er nach tagelangen Protesten auch aus den eigenen Reihen jetzt schnell zum Moratorium umdeutete. Eine Nationalbibliothek ist aber kein Eventort, kein Museum, das man bei Bedarf bespielt. Sie ist das Gedächtnis einer Nation. Und Gedächtnis braucht Platz. Nicht in Sonntagsreden, sondern in Regalkilometern, Brandschutz, dauerhafter Zugänglichkeit und in der schlichten Mathematik der Pflichtablieferung. Jährlich kommen 1,2 Millionen neue Titel allein analog hinzu. Wer da nicht bauen beschließt, beschließt nicht Neutralität, sondern Verschiebung. Die Last wird unsichtbar verlagert ins Digitale und nach Frankfurt. Weimers Begründung ist bequem modern, Digitalisierung statt Magazinbau. Er will die Pflichtablieferung weitgehend digital abbilden und die gesetzliche Abgabe auf ein digitales Exemplar reduzieren. Das klingt effizient, rational, zeitgemäß. Und genau darin liegt der Denkfehler. Denn das Buch ist nicht bloß Inhalt, das Buch ist Objekt. Papier, Satz, Typografie, Einband, Materialspuren, Randnotizen, Druckgeschichte, kurz Quelle. Ein Scan ersetzt nicht die Materialität. Eine Datei ersetzt nicht das Ding. Und wer aus dem nationalen Gedächtnis das Ding herausnimmt, verändert nicht nur den Speicher, sondern den Begriff dessen, was bewahrenswert ist. Gerade Leipzig steht für diese materialgebundene Buchkultur. Nicht nur wegen der Messe, sondern weil im Gebäudekomplex der Nationalbibliothek auch das Deutsche Buch- und Schriftmuseum sitzt. Wenn Leipzig magazintechnisch ausblutet, bleibt das Museum als Schaufenster, während die Substanz abwandert. Das ist die Logik einer Kultur, die sich mit Symbolen tröstet, während sie die Grundlagen vernachlässigt. Man zeigt Kultur, man trägt sie nicht mehr. Natürlich, Digitalisierung ist sinnvoll. Niemand fordert, ins Papierzeitalter zurückzukehren. Digital schafft Reichweite, Suchbarkeit, Forschung. Aber digital ist auch Abhängigkeit von Formaten, Standards, Lizenzen, Rechtemanagement, Hardwarezyklen und von der banalen Wahrheit, dass für immer im IT-Betrieb eine Fiktion ist, die nur durch permanente Migration teuer erkauft wird. Wer klug ist, hält deshalb das Physische als letzte Sicherung fest. Bewahren heißt vorsorgen und genau dieses konservative Verantwortungsprinzip wird gerade politisch zurückgedrängt. Und hier kommt der zweite, fast schon ironische Nebeneffekt. Wer die Pflichtablieferung entmaterialisiert, legt sich nicht nur mit Bibliothekaren an, sondern mit einem ganzen Kulturökosystem. Auch wenn Weimer die Verleihung des Buchhandlungspreises dieses Jahr absagte, bleibt dieser doch bestehen. Die Republik beschwört die Buchkultur vor Ort, ruft nach Vielfalt, Beratung, lebendigen Innenstädten. Wenn nun Weimer das Signal sendet, dass das Physische verzichtbar sei, liefert er die ideologische Munition für die Entwertung des Gedruckten. Damit macht er sich den nächsten Gegner. Verlage, Buchhändler, Sammler, Bibliophile, alle, die wissen, dass Kultur nicht nur Inhalt ist, sondern Form und Überlieferung. Und das hat Folgen für Leipzig, das von einer Buchöffentlichkeit lebt. Lesungen, Debatten, das literarische Selbstbild. Ja, die Buchmesse ist der Höhepunkt. Aber ohne infrastrukturelle Sicherung wird dieses Selbstbild zur Messe ohne Fundament. Leipzig feiert das Buch als Event, während das nationale Buchgedächtnis schleichend aus der Stadt herausgezogen wird. Die Zukunft des Buches entscheidet sich nicht allein auf Displays. Sie entscheidet sich an Orten, an Bibliotheken, Magazinen, Lesesälen und an der Bereitschaft eines Staates, sein Gedächtnis nicht als Kostenstelle, sondern als Verpflichtung zu behandeln. Wer Leipzig als Buchstadt ernst nimmt, muss nicht nur ausstellen und feiern, sondern bauen, bewahren, dem Gedächtnis Raum lassen. Sonst bleibt von der Stadt des Buches am Ende nur die Stadt, während das Buch verschwindet.
Sie hörten einen Kommentar zur Leipziger Buchmesse von Thomas Hartung. Das war Kontrafunk aktuell vom 19. März. Ich bin Nadine Strothmann und ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Ein kleiner Tipp noch von mir. Wenn Sie sich für das Thema Nebenwirkungen der Covid-19-Impfung interessieren, dann empfehle ich Ihnen heute die Sendung Mensch und Medizin. Dort geht es genau um dieses Thema. Auch Jahre nach der systematischen Behandlung der Bevölkerung mit den sogenannten Covid-19-Impfungen reißen Berichte über die schweren und umfangreichen Nebenwirkungen nicht ab. Der Arzt, Wissenschaftler und Berater Dr. Jobst Landgrebe berichtet über aktuelle Hiobsbotschaften. Hören Sie rein bei Mensch und Medizin heute auf Kontrafunk um 8, 14 und 20 Uhr. Moderiert von Stefan Milius.